Alle Jahre
Mörder.
Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
Christian, hallo.
Und
Jasmin, hi.
Hallo ihr Lieben, wir wünschen euch einen schönen Sonntag und hoffen, ihr habt nicht so wie wir mit dem Heuschnupfen zu kämpfen.
Also ich glaube, man hört es mir auch an. Meine Stimme ist sehr kratzig und ich höre mich auch ein bisschen verschnupft an. Aber zum Glück musst du ja heute den Fall vortragen. Ich glaube, du klingst heute ein bisschen besser als ich. Ich möchte noch ganz kurz auf ein Feedback eingehen, was wir so vereinzelt immer mal wieder auf Spotify als Kommentar bekommen. Und zwar der Wunsch nach etwas längeren Fällen. Und glaubt uns, wir sind auch große Fans von langen Fällen. Und Christian weiß, wie oft ich schon einen Fall verworfen habe, den ich super, super spannend fand. Einfach nur aus dem Grund, weil ich gemerkt habe, verdammt, wenn ich den zu Blatt Papier bringe, da bin ich schon nach 3 Seiten irgendwie fertig, das wird nix. Wir versuchen immer, die bestmöglichsten und spannendsten Fälle für euch rauszusuchen. Wir sind aber, was die Jahreszahl angeht, natürlich auch ein bisschen eingeschränkt. Also wenn ein Fall mal ein bisschen kürzer wird, dann liegt es einfach daran, dass der Fall trotzdem total spannend ist und es keine andere Alternative gab. Und was uns gar nicht gefällt, ist, wenn man etwas künstlich in die Länge zieht. Und glaubt uns, das würde euch auch nicht gefallen.
Ja, und es gibt halt eben auch wirklich Sachen, die sind interessant und sind wirklich halt nur 2,5 Seiten lang. Also natürlich ist es klar, wenn ich über 8 Seiten da irgendwas ausbreite und erzähle, ist das natürlich für den Zuhörer oder die Zuhörerin sehr schön. Aber manchmal geht's halt eben auch nicht. Und trotzdem ist es interessant, vor allen Dingen, wenn es noch nicht so oft erzählt worden ist.
Genau.
Wir versuchen da immer in eurem Sinne das Beste rauszuholen. Wir sagen ja immer, wenn ihr was zu schreiben habt oder uns was mitzuteilen habt, könnt ihr das auch gerne über unser Kontaktformular machen. Das kann zwar nur Jasmin aufrufen, aber sie liest es mir immer vor. Und sie hat mir eine Nachricht vorgelesen vom lieben Frank. Ja, und der Frank, das ist so ein Zuhörer bzw. Zuschauer der ersten Stunde, so ein Urgestein quasi. Mhm. Ja. Und der hat jetzt auch das Kontaktformular genutzt. Ich lese euch das mal kurz vor.
Werbung.
Hallo ihr beiden, ich wollte euch mal meine Erfahrung zu Holy mitteilen. Habe mir zuerst alle Probierboxen geholt und alles durchprobiert. Gerade auf der Arbeit trinke ich gern mal Energy und zur Spätschicht auch gern mal Hydrated Drinks. Bin begeistert und kann Holy nur weiterempfehlen. Für den Sommer werde ich mir auch mal den Eistee holen. Einen Thermoshaker habe ich ja schon und finde die Teile klasse. Liebe Grüße, Frank.
Ja, dann mal liebe Grüße zurück und vielen Dank für dein Feedback, lieber Frank. Da du bei der Arbeit ja auch gerne Holy Hydration trinkst, haben wir auch tolle Nachrichten für dich. Seit dem 20.03. ist Lemon als Geschmacksrichtung hinzugekommen und wird auch dauerhaft im Sortiment bleiben. Bislang war ja das Pink Grapefruit einer meiner Lieblinge, da es so schön erfrischend schmeckt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass das Lemon mittlerweile den Thron gestürmt hat. Von vorherigen Mails weiß ich ja bereits, dass wir einen sehr ähnlichen Geschmack haben und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dir auch das Lemon genauso gut schmecken wird. Und für alle, die Holy Hydration noch gar nicht kennen, das ist nicht nur super lecker, sondern versorgt dich auch noch mit hochwertigen Elektrolyten und Mineralstoffen. Dabei verzichtet Holy komplett auf Zucker und setzt auf 100% natürliche Aromen sowie Kokoswasser und Goji-Beerensaft. Das ist also perfekt für Sport, harte Arbeit oder Partynächte. Und als Frau kann ich noch hinzufügen, dass es auch während der Periode von Vorteil ist.
Gut, das ist für Frank jetzt nicht so relevant, aber gut. Wir haben zwar jetzt noch keinen Sommer, aber es gibt auch an der Eisteefront was Neues, da bin ich ja immer sehr vertreten. Lemon Honey X Black Tea ist ein wahrer Klassiker, der im Sortiment immer noch gefehlt hat. Und zwar, es ist ein klassischer Zitroneneistee, der ist auf Schwarzteebasis und da ist noch ein ganz kleiner Hauch Honig drin. Der ist wirklich absolut lecker. Ich bin ja eher auch so der Zitronentee-Fan. Ich trinke zwar auch gern den Pfirsich-Eistee, aber Zitrone ist mir lieber und deswegen bin ich froh, den gibt's ab jetzt dauerhaft im Sortiment.
Also ich mag ja Pfirsich-Eistee lieber, um ehrlich zu sein, aber ich muss auch gestehen, dass der Lemon Honey Black Tea von Holy wirklich sehr lecker ist. Übrigens gibt es beide neuen Flavors als Tab oder als 10er Probierbox, die auch für unterwegs ganz praktisch ist. Und für alle, die, wie der liebe Frank, auch gerne mal Energy bei der Arbeit trinken, hat Holy auch eine große Auswahl an Energy-Flavors im Sortiment. Und auch noch ein kleiner Geheimtipp meinerseits für diejenigen, die eher spritzige Getränke mögen. Du kannst Holy auch mit Sprudelwasser zubereiten. Dazu musst du einfach nur das Pulver mit einer kleinen Menge stilles Wasser, also so ca. 50 Milliliter, mischen und ordentlich shaken. Und im Anschluss kannst du dann das Ganze mit Sprudelwasser auffüllen.
Ja, ich habe das auch schon mal probiert. Ich finde das vor allen Dingen bei dem Pink Lemonade, finde ich das super. Das passt unheimlich toll mit Sprudel. Wer Holy im Übrigen noch nicht kennt und das gerne mal ausprobieren möchte, beziehungsweise sich mal durch diese ganzen verschiedenen Varianten durchtesten möchte, der kann das gerne machen. Da empfehlen wir euch das Starter-Set Deluxe. Damit seid ihr bestens ausgestattet. Darin enthalten sind eine 14er Probierbox Holy Energy, eine 14er Probierbox Holy Iced Tea und eine 14er Probierbox Holy Hydration. Und ihr kriegt sogar noch einen Logo-Shaker obendrauf. Also könnt ihr gerade loslegen. Das Ganze für 49,99. Das ist echt günstig.
Genau. Und damit ihr dabei noch ordentlich sparen könnt, haben wir für euch einen Gutscheincode klargemacht. Mit unserem Code JAHRE5 bekommt ihr 5 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung. So bekommt ihr beispielsweise das Starter-Set Deluxe für nur 44,99 € statt 49,99 €. Und für alle, die bereits von Holy angefixt wurden und noch einmal bestellen wollen, haben wir auch noch einen 10%-Code für Bestandskunden. Mit dem Code JAHRE bekommt ihr 10% Rabatt auf eure nächste Bestellung.
In den Shownotes findet ihr den Link, der euch direkt zu Holy führt und alle Gutscheincodes. Werbung
beendet. Gut, dann würde ich sagen, es wird Zeit für einen spannenden Fall deinerseits.
Ich bin maximal motiviert, nicht mehr zu stoppen quasi.
Sehr gut. Dann würde ich sagen, ich trinke jetzt noch ein bisschen Kaffee währenddessen, lehne mich zurück und lausche ergriffen.
Okay. Bevor wir anfangen, habe ich eine Triggerwarnung. In meinem heutigen Fall geht es um sexuelle Übergriffe auf Frauen. Wer das nicht hören kann, der sollte vielleicht mal eine Pause machen. Einige Namen habe ich geändert. Es ist der 28. Juni 2018 im Polizeipräsidium Dortmund. Routiniert bauen die Pressevertreter ihre Kameras und Mikrofone im großen Besprechungsraum auf. Hier waren sie schon öfters. Immer wenn sich Polizei und Staatsanwaltschaft der Stadt Dortmund öffentlich äußern wollen, laden sie die Reporter hierher ein. Das Gedränge ist immer groß und der Anteil von Frischluft, positiv ausgedrückt, überschaubar. Die Einladung zur Pressekonferenz erfolgte diesmal recht spontan. Fragt man einige der Reporter, würden sie sogar sagen, überstürzt. Zumindest rechnet heute niemand so wirklich mit einem Statement der Polizei, da aktuell eigentlich gar nichts anliegt. In den letzten Tagen gab es keine Verbrechen, die es nötig machen würden, sich so zeitnah zu äußern. Als die Einladung der Pressekonferenz bei den Medienvertretern einging, mussten die, die nicht direkt aus Dortmund waren, beziehungsweise nicht schon mehr als 25 Jahre dabei sind, erstmal ihre Pressearchive bemühen, um den Fall zu finden, über den die Polizei heute eine Mitteilung machen will. Routiniert begrüßt der Pressesprecher die Reporter. Wir bedanken uns, dass Sie heute unserer Einladung zur Pressekonferenz gefolgt sind. Es geht uns heute um den Fall Nicole Denise Schaller. Ich denke mal, die Dortmunder Medienvertreter werden den Fall bestens kennen. Wir reden über ein Kapitaldelikt, einen Mordfall aus dem Jahre 1993. Und in diesem Fall haben wir heute einige Neuigkeiten zu berichten. Nachdem er den zuständigen Staatsanwalt und den zuständigen Kriminalhauptkommissar vorgestellt hat, stellt der Pressesprecher noch einen weiteren Kriminalbeamten vor. Dieser sei ein anerkannter Fachmann im Bereich der kriminaltechnischen Untersuchung, die in diesem Fall eine große Rolle spielen soll. Bis zu dieser Pressekonferenz war es ein langer Weg. Und dieser Weg, einen Mörder seiner gerechten Strafe zuzuführen, soll auch nach der Pressekonferenz noch nicht beendet sein. Aber beginnen wir von Anfang an. Endlich mal sturmfrei. Das, oder zumindest so etwas Ähnliches, wird sich am 14. Oktober 1993 die damals 16-jährige Nicole Denise Schaller gedacht haben, als sie sich mit dem Bus auf dem Weg zum Reiterhof macht. Nicole liebt Pferde und verbringt viel Zeit auf dem Reiterhof. Da es bislang noch nicht zum eigenen Pferd gereicht hat, kümmert sich Nicole um das Pferd eines Bekannten und darf zum Dank dafür ein wenig reiten. Nicole möchte sich heute einen schönen Tag machen. Ihre Eltern sind mit ihren jüngeren Geschwistern für ein paar Tage in Urlaub gefahren und da Nicole keine Lust hatte und eine zuverlässige junge Dame ist, haben ihre Eltern ihr erlaubt, zu Hause zu bleiben. Nicoles Tag ist heute vollgepackt mit Verabredungen, aber das empfindet die 16-Jährige in keiner Weise als stressig. Nach dem Reiten trifft sie sich noch mit Freunden und anschließend ist sie mit ihrem Freund Tobias verabredet. Von ihm aus will sie dann später mit dem Bus nach Hause in den Dortmunder Stadtteil Jungferntal fahren. Da die Bushaltestelle nur wenige Gehminuten von ihrem Haus entfernt ist, lehnt Nicole das Angebot ihres Freundes, seinen Vater zu fragen, ob er sie nach Hause fahren möchte, dankend ab und macht sich am Abend nach einem schönen und aufregenden Tag auf den Weg zur Bushaltestelle. Im Bus ist auf der Heimfahrt nicht viel los. Nur wenige Gäste sind noch unterwegs. Nicole beachtet die anderen Fahrgäste ohnehin nicht wirklich, als sie in den Bus einsteigt. Verstehen, ob sie etwas sagen, tut sie ohnehin nicht. Sie hat ihren Walkman auf und hört Musik. An ihrer Haltestelle angekommen, steigt Nicole gegen 22.45 Uhr aus und freut sich, gleich zu Hause zu sein. Was die junge Frau nicht bemerkt, ist, dass kurz nach ihrem Verlassen des Busses noch ein Mann hastig von seinem Sitz aufspringt und ihr folgt. Der Busfahrer wird sich bei den späteren Befragungen durch die Kripo noch dunkel an den Herrn erinnern und ihn vage beschreiben können. Was ab diesem Zeitpunkt geschieht, rekonstruiert die Mordkommission der Dortmunder Polizei wie folgt. Nicole ist auf dem Nachhauseweg, als sie von ihrem Mörder von hinten überwältigt und in ein Gebüsch nahe der Feuerwehreinfahrt einer Schule gezerrt wird. Nicole versucht, sich so gut sie kann zu wehren, jedoch hat sie allein aufgrund des Überraschungsmoments gegen ihren ihr körperlich deutlich überlegenen Angreifer keine Chance. Nachdem ihr Peiniger sie zu Boden gerungen hat, beginnt er, die junge Frau zu würgen und reißt ihr das Oberteil und den BH nach oben. Als Nicole nicht mehr atmet, zieht er die Hose und den Slipper runter. Sehr viel später werden die Ermittlungen der Polizei ergeben, dass es zu keiner vollendeten Vergewaltigung an der jungen Frau gekommen ist. Hierüber sind sich jedoch alle Beteiligten nicht so wirklich einig, wenn man den Presseberichten glaubt. Ob Nicoles Mörder gestört wurde oder ihn schon allein die grausame Tat selbst so erregt hat, dass er von seinem Opfer ablässt, ist im Nachhinein nicht mehr nachzuvollziehen. Jedenfalls lässt er kurz nach dem brutalen Mord von Nicole ab, nimmt ihren Rucksack und verschwindet unerkannt. Da die Ermittler in der Nähe des Fundorts der Leiche Nicoles Walkman finden und dieser immer noch eingeschaltet und die Batterien leer sind, gehen sie davon aus, dass Nicole diesen im Todeskampf verloren und ihren Angreifer somit auch gar nicht kommen gehört hat. Nicoles Leiche wird am nächsten Morgen gefunden. Die verständigte Polizei geht aufgrund der Auffindersituation der Getöteten von einem Sexualdelikt aus und übergibt den Fall an die Kriminalpolizei, die noch am selben Tag eine Mordkommission einrichtet. Auch erste Zeugen werden vernommen. Hierbei ist speziell die Aussage des Busfahrers für die Ermittler von großem Interesse. Denn nachdem er zu Protokoll gibt, dass nach Nicoles Verlassen des Busses ein ihm unbekannter Mann ihr hastig und seiner Meinung nach spontan folgte, vermuten die Ermittler, dass es sich bei dem Unbekannten um Nicoles Mörder handeln könnte. Da alles sehr schnell ging und der Busfahrer den Verdächtigen nur kurz und von der Seite gesehen hat, kann er ihn auch nur vage beschreiben. Dennoch wird anhand der Angaben des Zeugen ein Phantombild angefertigt. Sehr viel schwieriger bzw. teilweise unmöglich gestaltet sich hingegen die Arbeit der Spurensicherung am Tatort. Da es seit dem Tatabend nahezu ohne Unterbrechung am Regnen ist, sind viele wichtige Spuren, wie zum Beispiel Faserspuren oder auch Schuhabdrücke, im wahrsten Sinne des Wortes reingewaschen. Da die DNA-Analyse im Jahre 1993 noch in den Anfängen steckt, gibt es auch hierbei keine Erkenntnisse, welche auf einen möglichen Täter hindeuten. Dennoch werden so gut es geht Tesafilmabstriche von der Leiche gemacht, um diese vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, also bei Fortschreiten der Möglichkeit der DNA-Analyse, noch verwenden zu können. Eine Tatsache, die sich viele Jahre später als Schlüsselpunkt zur Lösung des Mordfalls herausstellen wird. Wenige Tage später erhalten die Ermittler einen weiteren wichtigen Hinweis. 4 Tage nach dem Mord finden spielende Kinder den Rucksack der ermordeten Nicole Denise Schaller an einer Fußgängerbrücke, die über die A45 führt. Die Brücke ist nur wenige Gehminuten vom Fundort entfernt. Überquert man sie, landet man im Dortmunder Stadtteil Kirchlinde. Die Ermittler gehen aufgrund des Fundorts des Rucksacks davon aus, dass der Täter Ortskenntnisse besitzt und eventuell sogar in der Nähe des Tatorts wohnt. Bei einer Augenscheinnahme des Rucksacks fällt den Ermittlern in Absprache mit Nicoles Familie auf, dass Nicoles Geldbörse sowie ihr Schirm fehlen. Beide Teile sollen nie wiedergefunden werden. Aber bis auf diesen Fund und die schwammigen Spuren am Tatort hat die Polizei nicht viel in der Hand, was ihr helfen könnte, den Täter zu finden. Einmal mehr wird in der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst um die Mithilfe der Bevölkerung gebeten. Eine Belohnung soll dafür sorgen, dass Nicoles Mörder dann nun auch schnell gefasst und seiner gerechten Strafe zugeführt werden kann. Aber auch bei diesem Schritt ist die Ausbeute an Erkenntnissen leider sehr dünn. Der Fall wird zum Cold Case. Sehr zum Entsetzen von Nicoles trauernden Eltern. Im Jahre 2000 wird der ungelöste Fall um den gewaltsamen Tod von Nicole Denise Schaller in die Hände eines neuen, erfahrenen Kriminalbeamten gegeben. Dieser lässt nochmals die DNA-Spuren, welche am Tatort sichergestellt wurden, mit dem aktuellen Stand der Technik prüfen und gefundene Spuren mit den Datenbanken anderer Dienststellen sowie die des LKAs abgleichen. Aber leider auch hier wieder ohne Erfolg. Aber der Kommissar, der die Akten des Falles nie aus seinem Büro räumt, um sie immer vor Augen zu haben, gibt nicht auf. Denn 2 Dinge weiß er mit Gewissheit. Mord verjährt nicht und die Kriminaltechnik lernt nahezu täglich dazu. Und damit wären wir wieder bei der Pressekonferenz, in der der zuständige Leiter der Mordkommission, im Übrigen der gleiche Kommissar, der den Fall seit 2000 übernommen hat, die Pressevertreter darüber informiert, dass seine Kollegen am heutigen Tag den mutmaßlichen Mörder von Nicole Denise Schaller festgenommen haben. Zur Begründung, warum dies möglich war, erläutert sein Kollege, der Fachmann im Bereich der kriminaltechnischen Untersuchung, dass sich auf einer der Tesafilmabzüge, die die Spurensicherer von Nicoles Leiche genommen haben, die einzelne Hautfaser des aktuell verhafteten Tatverdächtigen befinden würde. Der Verdächtige sei bei einem erneuten Abgleich mit der DNA-Datenbank des LKAs gefunden worden. Hierbei handelt es sich um den mittlerweile 55 Jahre alten Ralf H. Der Sozialhilfeempfänger ist mehrfach vorbestraft, unter anderem bzw. hauptsächlich wegen gewaltsamen Übergriffen auf Frauen. Bis 2017 saß er wegen seiner Vielzahl von Straftaten sogar in Sicherungsverwahrung. Diese wurde dann allerdings aufgehoben. Zur Tatzeit lebte Ralf H. in Castrop-Rauxel. Seinen aktuellen Wohnort will die Polizei der Öffentlichkeit vorerst nicht mitteilen. Nach seiner Festnahme, in dessen Rahmen der Verdächtige nochmals eine DNA-Probe abgab, ist es nun an der Staatsanwaltschaft, ihm den grausamen Mord an Nicole Denise Schaller nachzuweisen. Hierzu einer der beteiligten Beamten. Als ich den Angeklagten mit dem Tatvorwurf des Mordverdachtes konfrontierte, hat dieser mich wie in Schockstarre erstmal 5 bis 10 Sekunden nur angestarrt. Am 17. Dezember 2018 startet dann der Prozess vor der Großen Strafkammer des Dortmunder Landgerichts. Lediglich 4 Prozesstage sind zu Beginn angesetzt. Aber es sollen viele, viele mehr werden. Nicoles Eltern treten bei dem Verfahren als Nebenkläger auf. Der Prozess wird den Eltern alles abverlangen. Zum einen aufgrund der Verteidiger von Ralf H. Diese versuchen zu Beginn des Prozesses einen schnellen Freispruch für ihren Mandanten rauszuholen. Als dies augenscheinlich nicht funktioniert, unterstellen sie dem Gericht Befangenheit. Dieser erste von insgesamt 2 Anträgen wird abgelehnt. Aber da das Gericht verpflichtet ist, den Antrag zu prüfen, muss die Sitzung unterbrochen werden und das gesamte Verfahren zieht sich somit unnötig in die Länge. Auch durch das Stellen diverser, teils wirklich abenteuerlicher Beweisanträge zieht sich die Beweisaufnahme in der Hauptverhandlung wie Gummi. So wird ein Gutachter beauftragt, der in der Hauptverhandlung dem Gericht mitteilt, dass das Tatmuster des Mordes an Nicole Denise Schaller nicht zu den vorherigen Taten von Ralf H. passen würde. Sein Verteidiger weist das Gericht ergänzend darauf hin, dass der Angeklagte seit früher Jugend intensiv Handball gespielt habe. Er sei 1978 und 1980 an beiden Händen operiert worden. Seitdem habe er Probleme mit dem sogenannten Daumenschluss beim Greifen. Aus diesem Grund habe er auch eine Umschulung zum Bäcker abbrechen müssen und könne keine handwerklichen Berufe mehr ausüben. Hieraus ergibt sich für die Verteidigung die Schlussfolgerung, er könne nicht genug Kraft aufgebracht haben, um das Opfer so stark zu würgen, dass sogar ihr Zungenbein brach. Und noch ein Umstand tritt ein, der sogar dazu führt, dass der Prozess komplett platzt. Da eine Richterin der Strafkammer längerfristig erkrankt, kann der Prozess bis März 2020 nicht fortgesetzt werden. Somit ist die gesetzliche Frist überschritten und der Prozess muss vor einer neuen Strafkammer komplett von vorne verhandelt werden. Hierzu ein Sprecher des Gerichts. Die Hauptverhandlung wird nun in einer anderen Besetzung von vorne beginnen. Das heißt, dass die Anklage erneut verlesen und alle Beweise neu erhoben werden. Die bereits eingeholten Sachverständigengutachten können aber verwertet werden, sodass der Zeitraum, den die Begutachtung eingenommen hat, nicht erneut anfallen wird. Im August 2020 startet dann der zweite Prozess im Mordfall Nicole Denise Schaller. Und dieser beginnt wie der erste, mit einem Befangenheitsantrag der neuen Verteidiger von Ralf H. Aber eine Sache ist anders. Ralf H. betritt das Gericht als freier Mann. Im Zuge der Prozessverschiebung wurde dem Antrag seiner Verteidiger, die Untersuchungshaft gegen ihn aufzuheben, stattgegeben. Angesichts des dringenden Tatverdachts, zumindest aus Sicht der Kläger, sicherlich eine Überraschung für Staatsanwaltschaft und Nebenklage und ein herber Schock für die Eltern des ermordeten Mädchens. Aber damit noch nicht genug. Neben auf dem Postweg verschwundenen Akten und der Tatsache, dass die neuen Anwälte des Angeklagten dem Gericht mitteilen, dass die gefundenen DNA-Spuren ihres Mandanten nur als Indiz und nicht als Beweis anzusehen seien, da die Proben schon älter seien und auch über die fachgerechte Lagerung nichts bekannt sei, wird allen Beteiligten klar, dass es noch lange dauern wird, bis der Täter verurteilt ist. Ebenso beantragt der Verteidiger noch die Befragung einiger LKA-Beamter. Da der zweite Befangenheitsantrag schnell abgelehnt werden kann, wird der Prozess zum Erfreuen aller zügig fortgesetzt. Nach 2,5 Jahren, in eigentlich 2 Prozessen und über 40 Verhandlungstagen verurteilt das Landgericht Dortmund Ralf H. am 25. Januar 2021 wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Das Urteil wird allerdings nicht sofort rechtskräftig, da die Verteidigung des Täters in Revision geht. Ein Erfolg mit einem sehr großen Makel. Denn im Rahmen der Urteilsverkündung verfügt das Gericht, dass Ralf H. bis zur Rechtskräftigkeit des Urteils auf freiem Fuß bleibt. Der verurteilte Mörder verlässt den Gerichtssaal also zunächst als freier Mann. Auch eine Beschwerde der Staatsanwaltschaft brachte im Nachhinein nichts. Immerhin soll Ralf H. bis zu seiner Inhaftierung eine elektronische Fußfessel tragen, da sein Wohnsitz außerhalb des Gerichtsbezirks liegt. Im Dezember 2021 entfernt Ralf H. sich die Fußfessel und flüchtet gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin in die Niederlande. Hier kann er dann am Heiligen Abend 2021 gegen 0.15 Uhr festgenommen werden. Nach seiner Auslieferung durch die niederländische Polizei an die Bundesrepublik Deutschland und einer verworfenen Revision gegen das Gerichtsurteil sitzt Ralf H. nun da, wo er hingehört, im Gefängnis.
Ein sehr interessanter Fall. Also vor allem, wenn man jetzt mal den ganzen Prozessverlauf genau unter die Lupe nimmt, was da alles schiefgegangen ist. Also erstmal habe ich überhaupt gar nicht verstanden, wie die Verteidigung versucht hat, ja, einen schnellen Freispruch zu bekommen. Womit hat die Verteidigung denn argumentiert?
Ja, also die haben halt so nach dem Motto, ja, hier, mein Gott, das ist 25 Jahre her, ihr wisst überhaupt nicht, ob der das wirklich ist, also kommt, jetzt machen wir hier schnell fertig, so nach dem Motto, der war da, also können wir nicht beweisen und dann gehen wir alle wieder nach Hause. Ja, so nach dem Motto.
Naja, also es gab ja tatsächlich Beweismittel, DNA-Spuren, die auch interessanterweise, hatte ich mir auch notiert, wie kann man denn bitte DNA-Spuren nur als Indiz werten und nicht als Beweismaterial, nur weil es sich um ältere Spuren handelt und man ja nicht weiß angeblich, was damit alles geschehen ist und die könnten ja verunreinigt sein, was für ein Unsinn.
Ja, da kann ich noch was zu sagen, das konnte ich nur nicht alles noch in den Text mit reinbringen. Die haben dann gesagt, ja, das könnte ja auch eine sogenannte Misch-DNA-Spur sein. Also sprich, die haben das also wirklich so versucht vor Gericht zu erklären. Also haltet mich jetzt nicht für verrückt oder sowas. Es hätte ja sein können, dass Ralf H. Nicole in dem Bus versehentlich berührt hat, sie sich dadurch die Hautschuppe von ihm zugezogen hätte. Nicole H. sich dann auf ihrem Heimweg, bevor sie umgebracht wurde, berührt hat, in der Leistengegend wohlgemerkt, wo diese Spur gefunden wurde, und somit die Hautschuppe dann dahin verbracht haben könnte.
Das klingt einfach so lächerlich.
Ja, also wie gesagt, ich hätte alleine über diese Gerichtsverhandlung nochmal 5 Seiten schreiben können, aber es wäre dann halt auch irgendwann zu verwirrend geworden. Was mir ganz schlimm leid getan hat in dieser ganzen Sache, deswegen bin ich auch gar nicht so darauf eingegangen, das waren wirklich die Eltern von Nicole. Also die waren bei jedem Verhandlungstag dabei. Mhm. Die Mutter konnte das endgültige Urteil nicht mit entgegennehmen. Die hatte kurz vorher einen Herzinfarkt bekommen von dem ganzen Stress.
Nein.
Und lag zum Zeitpunkt der Urteilsverkündung im Krankenhaus. Da war auch ein Kamerateam dabei, was dann gezeigt hat, wo der Ehemann die Frau im Krankenhaus angerufen hat und das Urteil mitgeteilt hat. Und ihr dann im Zuge dessen auch mitgeteilt hat, dass der wirklich auf freien Fuß kommt erstmal. Mhm. Was der mit Abstand größte Skandal ist, ein mehrfach verurteilter Verbrecher, der schon mal in Sicherungsverwahrung war. Im Übrigen war der in Sicherungsverwahrung wegen Nötigung, weil der so viele Straftaten begangen hatte in diesem Bereich. Also der hat unter anderem eine Frau aus einer Telefonzelle rausgezerrt und angegriffen, wo keiner so genau wusste, warum.
Genau diesen Punkt hatte ich mir auch notiert, dass ich es null nachvollziehen kann, dass jemand auf freien Fuß kommt, trotz einer Verurteilung, die dann halt eben noch nicht rechtskräftig war, aufgrund der Revision, die eingelegt wurde. Aber trotzdem müsste die Person, also vor allem, wenn er so krasse Vorstrafen hat, niemals in der Lage sein dürfen, auf freien Fuß zu kommen. Also da hat die Justiz irgendwie komplett versagt, meiner Meinung nach. Aber es ist auf jeden Fall schon mal beruhigend zu wissen, dass er dann, wo er im Dezember 2021 geflüchtet ist, es zumindest nicht lange gedauert hat, wenn du sagst, er wurde ja schon an Heiligabend wieder festgenommen. Also es kann ja dann maximal 24 Tage gedauert haben.
Ja, sie haben den, wie gesagt, dann wieder festgenommen. Er ist ja vor dem zweiten Prozess dann auf freien Fuß gekommen. Das Problem war halt wirklich, dass diese eine Richterin von der Kammer erkrankt war. Es sah zuerst so aus, als ging das vielleicht noch und sie käme noch wieder und sie könnten die Frist noch einhalten. Aber dann hat es leider nicht mehr funktioniert. Und dann kam natürlich sofort die Verteidigung und hat gesagt, ja, jetzt sitzt der ja noch länger und es ist ja noch gar nicht sicher, ob der das überhaupt war, so nach dem Motto. Ja, und dann haben sie ihn halt rausgelassen.
Richtig, ich wollte gerade sagen, also ich fand es ja schon irgendwie grenzwertig, dass er auch vor dem Urteil noch ein freier Mann war und nicht in Untersuchungshaft kam, weil ja dringender Tatverdacht bestand. Und wie gesagt, ja auch sämtliche Vorstrafen eigentlich komplett in das Tatmuster ja auch gepasst haben.
Ja, bis auf die Tatsache, dass da eine sexuelle Komponente mit dabei war, das hätte so nicht ins Tatmuster gepasst, laut diesem Gutachter. Problem an der Sache ist, dass man über diese Vorstrafen von diesem Mann nicht so viel erfährt. In der Pressekonferenz hat der Kommissar dazu gesagt, ja, er hätte sich das jetzt alles mal angefordert. Er wüsste nur so grob, was der gemacht hätte. Also es wären Gewaltdelikte, auch Gewaltdelikte gegen Frauen. Das konnte er mitteilen. Und alles andere ist hinterher nicht so klar geworden. Das Gericht hat dann so argumentiert, ja, der war sehr kooperativ. Der hat ja auch, ich meine, der war überhaupt nicht kooperativ. Der hat ja alles geleugnet bis heute. Aber er hätte sich ja auch der Sache nicht entzogen und so. Also ich weiß nicht, warum das im Endeffekt. Ich glaube, es war halt so, dass dem Gericht das dann auch peinlich war, dass das jetzt so ewig lang gedauert hat, weil halt eben nun mal jemand krank war, was ja durchaus passieren kann. Mhm. Und gut, der hat halt aus Sicht des Angeklagten hatte der Anwälte so, wie man sie sich wünscht. Diese Anwälte haben auf Zeit gespielt.
Ja, ja, gerade was diese Befangenheitsanträge angeht.
Ja. Bis die halt gehofft haben, vielleicht hat ja irgendwann einer gesagt, komm, wir haben keinen Bock mehr, jo, ist in Ordnung, wird es schon nicht gewesen sein, so nach dem Motto und fertig. Also als Angeklagter wünschst du dir solche Anwälte?
Also das Einzige, wo ich jetzt verstehen kann, dass da vielleicht dann so ein bisschen gegenargumentiert wird, dass er es nicht gewesen sein kann, ist dieses Gutachten, dass er ja eine Hand-OP hatte wegen einer Handballverletzung und darum diesen Griff gar nicht mehr machen kann. Gab es dazu jetzt noch weitere Details, was an dem Gutachten dran ist?
Das war auch nicht im Gutachten drin. Das hat also der Verteidiger vorgebracht. Und natürlich, er konnte das belegen. Er konnte belegen, dass er operiert worden ist. Ich denke, der wird Arztbriefe vorgelegt haben oder so, gehe ich von aus. Ja. Tatsache ist, dadurch, dass Ralf H. alles geleugnet hat, er konnte nur anhand von dieser Hautschuppe überführt werden. Der war nicht geständig und meiner Meinung nach aufgrund seiner Flucht, die er hinterher begangen hat. Aber vielmehr nicht. Ich meine, das war ein Gewaltverbrecher, auch mehrfach vorbestraft und entsprechend inhaftiert. Aber vielmehr hatten die nicht, außer halt die Hautschuppe. Aber die war halt mit einem gesicherten Verfahren so untersucht worden, dass man sagen kann, es war seine DNA.
Vor allem hast du ja jetzt auch beschrieben, dass die DNA-Spur wohl auch im Bereich der Beine.
In der Leiste.
In der Leiste sogar gefunden wurde.
In der Leistengegend.
Okay, also dementsprechend muss ich auch dazu sagen, ja, dann ist es eigentlich unwahrscheinlich, dass er nicht der Täter ist. Wenn das jetzt irgendwo am Körper gefunden worden wäre, hätte ich gesagt, okay, gut, die waren gemeinsam in einem Bus und das hätte sein können, dass dadurch die DNA-Spuren auf ihren Körper gekommen sind. Aber in der Leistengegend, nee. Also da kannst du argumentieren, wie du willst. Da sehe ich in ihm definitiv den Täter. Jetzt hatte ich mir noch aufgeschrieben, hat der Busfahrer denn später Ralf H. noch identifizieren können?
Ja, also ob die den jetzt nochmal gegenübergestellt haben, weiß ich nicht. Also der Kommissar hat in einem Interview gesagt, ja, wir haben dann das Phantombild mit ihm verglichen. Das hat nicht so ganz übereingestimmt, sagte aber gut, es war Abend bzw. Nacht. Der Busfahrer hat den im Vorbeilaufen von der Seite gesehen. Die Beschreibung hätte aber in etwa gepasst.
Ja, und du musst ja auch dazu sagen, da haben ja auch etliche Jahre dazwischen gelegen, ne?
Absolut. Und vor allen Dingen, der Busfahrer hat sich ja nicht so viel dabei gedacht. Der ihm war halt nur vor, doch, der ist aber auch schnell weg, jetzt so nach dem Motto. Ja. Und wenn du jetzt überlegst, wenn sich jemand bei dir an der Kasse schnell mal vorbeidrängelt, wie lange merkst du dir, wie der aussieht?
Richtig, ich wollte gerade sagen, gerade als Busfahrer, du hast ja eigentlich tausende Fahrgäste, ja. Da merkst du dir ja eigentlich nicht die Gesichter von den Fahrgästen, dass er sich überhaupt daran erinnern konnte, dass da jemand schnell mit aufgesprungen ist, das ist schon überhaupt krass.
Das, ja. Es gab dann da auch noch andere Sachen, also von der Verteidigung, der Freund, den habe ich jetzt Tobias genannt, ich weiß, wie gesagt, den Namen habe ich geändert, von Nicole Schaller, das muss wohl ja so ein kleiner Rowdy gewesen sein. Also der muss wohl schon mal ein paar Schlägereien vorher gehabt haben und muss diesbezüglich auch mal von der Polizei befragt worden sein. Und wegen einer Schlägerei ist auch mal bei Nicole zu Hause angerufen worden, als sie bei ihrer Großmutter war, von der Polizei. Sie möchten Nicole gerne befragen. Also ich glaube, sie sollte ihm da ein Alibi geben für eine Tat, die da war. Da haben dann die Anwälte von dem Angeklagten natürlich auch, ja, das könnte ja auch sein, dass das jemand war, der da involviert war oder irgendwie sowas. Dann hat Nicole auch mal gegenüber einer Freundin geäußert, dass ja, sie kam sich ein, zwei Tage so ein bisschen verfolgt vor, von so einem Auto, was also immer da stand. Weiß man nicht, kann auch gar nichts gewesen sein. Ich wollte es einfach nur mal erwähnen, weil das halt eben auch noch in der Presse mit drin stand. Aber wer das war oder so, konnte man nicht sagen, weil Ralf H. ja direkt am ersten Prozesstag durch seinen Anwalt hat ausrichten lassen, er würde keine Angaben machen. Und das hat er auch bis zum Schluss durchgezogen. Das Verhalten von ihm vor Gericht war so, dass sich das, also die Zuschauer teilweise provoziert gefühlt haben. Also der war sehr teilnahmslos, abfällig und leicht genervt von dieser ganzen Sache. Also hat jetzt nicht so gewirkt. Ich meine, da ging es ja auch um einiges. Das hat man ihm nicht angemerkt. Er war eher abfällig und ablehnend, abweisend.
Okay. Ich hatte mir dann eben noch mal den Punkt notiert, einfach nur so ein Rat an alle da draußen, egal ob man jetzt jünger oder auch schon älter ist, egal ob Frau oder Mann, wenn man sich nicht sicher fühlt, also ich würde niemals um so eine Uhrzeit als Frau vor allem alleine nach Hause gehen wollen. Also ich finde halt wahnsinnig traurig zu wissen, dass der Freund ja sogar noch gesagt hat, hier, mein Vater könnte dich nach Hause fahren, dass sie dieses Angebot abgelehnt hatte an diesem Abend. Hätte sie dem zugestimmt, wäre das niemals passiert. Das ist einfach wahnsinnig traurig zu wissen. Deswegen mein Tipp an alle, nimmt solch ein Angebot an oder sichert euch mit einem Telefonanruf wenigstens ab. Lasst euch nach Hause begleiten, wenn es nur telefonisch ist, weil das schreckt auch viele Täter auch schon einfach ab, wenn du ein Telefon am Ohr hast. Dann auch die Tatsache, dass sie währenddessen Walkman gehört hat. Das ist zum Beispiel auch für mich so ein Ding, ich kann das gar nicht, wenn ich nicht weiß, was um mich herum passiert. Also selbst wenn ich Musik höre, habe ich halt immer nur so einen Kopfhörer drin, damit ich meine Umgebung noch wahrnehmen kann. Wäre auch noch ein Tipp von mir. Schottet euch nicht komplett von der Außenwelt ab, wenn ihr unterwegs seid. Also vor allem nachts, auch tagsüber, gerade Straßenverkehr. Ne? Das wäre schon ganz gut, wenn ihr alles um euch herum mitbekommt. Ja, das wäre jetzt so mein Tipp an der Stelle. Wir hatten ja auch schon öfters mal erwähnt, wenn ihr jetzt niemanden habt, der irgendwie spät nachts noch wach ist, den ihr anrufen könnt oder sowas, gibt es ja auch eine Stelle, bei der ihr euch melden könnt.
Begleittelefon nennt sich das doch, oder?
Genau. Also es gibt so solche Begleittelefon-Services wie heimwegtelefon.net. Da könnt ihr einfach eine Nummer anrufen und die begleiten euch am Telefon einfach sicher nach Hause.
Ja, man muss hier jetzt noch dazu sagen, es waren die 90er Jahre. Ja, da war es vielleicht auch noch nicht ganz so schlimm. Ich kann es nicht beurteilen. Natürlich beweist es ja hier, dass es dann teilweise doch schlimm war. Ja, es ist leider so. Also heutzutage, und da ist es auch egal, ob man Männlein oder Weiblein ist, je nachdem, wo man rumläuft, Männer werden genauso überfallen.
Genau, deswegen habe ich gesagt, egal ob Mann oder Frau und auch egal, wie jung man ist, das betrifft ja jetzt nicht nur Jugendliche, das betrifft auch ältere Frauen oder ältere Männer. Ja. Ich würde mich da immer absichern, wenn man allein nachts unterwegs ist.
Ja, und sagt den Leuten am besten, wenn der wirklich sagt, wo ihr hingeht, wenigstens einem, dass man mal weiß, okay, wenn was ist, wo man suchen muss überhaupt. Sind immer traurige Themen so zum Schluss, aber man ist nicht verkehrt, wenn man es einfach nochmal sagt. Ja.
Richtig.
Ich meine, auch ganz schlimm für die Eltern natürlich, waren im Urlaub, haben dann da auf dem Campingplatz gesagt bekommen, ihre Tochter wurde umgebracht. Ja, also was du dir da für Gedanken machst hinterher und auch für Vorwürfe dann teilweise, das kann man gar nicht ermessen. Ja,
ja. Ja.
Ganz furchtbar. Wie gesagt, ich habe einen Bericht gesehen, da wurden die Eltern auch mit der Kamera begleitet. Ich bin jetzt extra in meinem Fall nicht so darauf eingegangen. Könnt ihr ja mal googeln, könnt ihr euch ja mal angucken. Zwei sehr starke Menschen, ganz toll.
Gut, du hast jetzt auch ein Foto vom Täter Ralf H. zur Verfügung gestellt und auch vom Opfer Nicole Denise Schaller. Diese Bilder werde ich natürlich auch auf Instagram hochladen. Auf Instagram findet ihr uns unter @allejahremörder mit OE geschrieben. Und wenn ihr kein Instagram habt, dann könnt ihr diese auch sehr gerne auf unserer Homepage allejahremörder.de, auch mit OE geschrieben, nachschauen. Und wir freuen uns natürlich auch jederzeit auf Instagram über eure Kommentare, über euer Feedback zu dem Fall. Könnt ihr uns gerne in den Kommentaren dann wissen lassen. Und wenn ihr uns ein Feedback zukommen lassen möchtet und kein Social Media habt, könnt ihr das auch gerne per E-Mail machen an
contact@allejahremörder.de, Mörder auch mit OE geschrieben.
Genau, an der Stelle vielleicht auch mal ganz kurz erwähnt, ihr könnt auch über Spotify beispielsweise einen Kommentar abgeben. Also lasst uns euer Feedback, wie heißt diese Funktion? Dein Feedback, wie fandest du die Folge, wird immer unten angezeigt. Und da könnt ihr einen Kommentar reinschreiben, das sehen wir auch wenn ihr den Kommentar nicht direkt seht. Wir müssen den halt händisch freigeben, aber darüber könnt ihr uns natürlich auch jederzeit gerne Feedback zu unserer Folge dalassen.
Wichtig über Spotify ist nur zu wissen, wir können euch über Spotify nicht antworten. Also wenn ihr irgendeine Richtig. Antwort haben wollt, dann müsst ihr uns über E-Mail oder über Instagram oder über das Kontaktformular schreiben. Spotify, das ist nur einfach eine Anmerkung. Also ihr könnt da was hinschreiben, aber wir können keine Antwort geben.
Genau. Und vielleicht an der Stelle nochmal ein ganz kurzer Hinweis. Ihr würdet uns eine große Freude bereiten, wenn ihr unseren Podcast auch einfach mal bewerten mögt. Also einfach so eine 5-Sterne-Bewertung abgeben, wenn euch der Podcast richtig gut gefällt beispielsweise. Und dann ist es egal, über welche Plattform, ob Spotify oder
halt
Apple Podcasts oder eben alle. Genau.
Gut.
So, möchtest du dir ein neues Jahr ziehen?
Ja, ich habe auch schon alles vorbereitet. 1984.
Das Jahr hatten wir tatsächlich schon 5-mal, aber wir haben auch noch 2 Fallvorschläge, also da werden wir doch sicher fündig. Beziehungsweise du.
Ich wollte gerade sagen, du musst ja nicht suchen, deswegen wirst du dann auch fündig. Gell? So, gut, wir probieren das mal.
Übrigens könnt ihr uns gerne jederzeit auch euren Fallvorschlag einsenden, auch wenn wir das Jahr noch gar nicht gezogen haben. Einfach euren Fall und das Jahr dazu schreiben, egal über welche Plattform, könnt ihr gerne jederzeit einreichen, denn wir haben hier so eine schlaue Tabelle, da tragen wir dann sämtliche Fallvorschläge immer ganz sorgfältig ein.
Ja, was nur wichtig ist, es wäre ganz gut, wenn da wenigstens der Name eines Beteiligten dabei stünde, weil ich hatte jetzt auch, da war 1990 so ein Mord in Stuttgart. Also das ist etwas schwer zu erfassen. Ja, also da wäre cool, wenn wenigstens ein Name dabei stünde oder eine Ortschaft, wo das war oder irgendwie sowas, dann finden wir das.
Genau.
Gut. Ihr Lieben, wir wünschen euch einen schönen Wochenstart. Passt gut auf euch auf und wenn ihr Lust habt, hört uns am Mittwoch bei Ungedingst, das ist unser anderer Podcast. So ein entspannter Talk mit einigen Lachelementen. Im besten Fall steht alles unten in den Shownotes. Ansonsten nächsten Sonntag wieder hier bei Alle Jahre Mörder. Bis dahin. Bleibt vernünftig, anständig und vor allen Dingen gesund. Macht's gut und tschüss.
Macht's gut. Bye.